ARD.
Die Europäische Union stellt ihr Partnerschaftsabkommen mit Israel in Frage. Grund sind die Vorkommnisse im Gazastreifen. Ein ARD-Team hat in Gaza 8 Monate eine Familie begleitet, deren Sohn an Kinderlähmung erkrankt ist. Und der Vatikan steht als Ort für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zur Verfügung. Hallo, ich bin Michael Hafke, hier ist die Neuausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, den 21. Mai um 8 Uhr. 2 Tage ist es her, dass Israel die Blockade von Hilfslieferungen in den Gazastreifen etwas gelockert hat. Es ist das erste Mal seit März. Nun stellt die Europäische Union ihr Partnerschaftsabkommen mit dem Land in Frage. Bei einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel verkündete die EU-Chefdiplomatin Kallas, dass überprüft werden soll, ob Israel sich noch an die Grundprinzipien des sogenannten Assoziierungsabkommens hält. Unter anderem die Achtung der Menschenrechte zählt dazu. Unterstützt wurde dieser Vorstoß von einer großen Mehrheit der EU-Außenminister. Mittlerweile sind zwar mehr als 90 Lastwagen mit Hilfsgütern auf dem Weg in den Gazastreifen, allerdings sind das zu wenige und die haben die Menschen vor Ort noch nicht erreicht. Sie befinden sich wegen fehlender Genehmigungen noch in einem von Israel kontrollierten Bereich hinter dem Grenzzaun, heißt es laut EU-Angaben. Und auch wenn jetzt wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen möglich sind, bleibt die Notlage der Menschen dort unverändert. Dabei gibt es immer wieder Einzelschicksale, die besonders berühren. 8 Monate hat ein ARD-Team in Gaza eine Familie begleitet, deren 2-jähriger Junge an Polio erkrankt ist. Was das für eine Familie in Gaza bedeutet, darüber berichtet Hanna Resch in Tel Aviv.
Der kleine Abdurrahman hat starke Schmerzen. Die Hände einer Physiotherapeutin ziehen an seinen nackten Beinchen, strecken sie lang. Die Mutter von Abdurrahman kann kaum hinschauen. Zuvor hat sie noch hoffnungsvoll gesagt, er wird seine erste Physiotherapiestunde haben. Ich weiß nicht, ob es ihm helfen wird oder nicht. Ich hoffe es so sehr. Das war im September 2024. Der damals knapp 1-Jährige kann sein rechtes Bein und seine linke Schulter kaum bewegen. Er hat Polio, Kinderlähmung. Durch die andauernden israelischen Angriffe und immer wiederkehrenden Blockaden von Hilfs- und damit auch medizinischen Gütern für den Gazastreifen waren Standardimpfungen ausgesetzt worden. Krankheiten wie Polio brachen wieder aus. Abdurrahman war das erste Kind mit Polio-Symptomen. Er kann nicht sitzen, nicht stehen und gehen. Ein Medikament, das die Krankheit heilt, gibt es nicht. Es bleibt nur die manuelle Physiotherapie. Die ist unangenehm und auch fast nicht mehr verfügbar. Am besten wäre eine Behandlung im Ausland. Ein Team in Deutschland, unterstützt durch den Deutschen Polioverband, will den Jungen deshalb rausholen. Doch Monate vergehen. Deutschland hat zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Kind aus Gaza mit Begleitpersonen aufgenommen. 5 Monate später, Anfang Februar 2025. Die Familie ist wegen einer kurzzeitigen Waffenruhe das erste Mal seit Kriegsbeginn in ihren Heimatort zurückgekehrt. Allerdings in ein Zelt. Ihr Haus ist zerbombt. Abdurrahmans Bein ist weiter gelähmt. Er kann immer noch nicht stehen. Doch die Ausreise nach Deutschland ist weiterhin keine Option. Die verantwortliche israelische Behörde hat die Ausreisegenehmigung bisher nur für Abdurrahman, aber nicht für die Mutter ausgestellt. Der Prozess ist ermüdend und mit Tränen und Trauer verbunden. Warum? Abdurrahman soll ausreisen. Er ist schon lange krank. Und er ist das einzige Kind mit Polio. Das hat er vom verdreckten Wasser bekommen. Warum sollte er nicht ausreisen und ich mit ihm? Mein Sohn untersteht meinem Schutz. Es gibt niemanden, der ihn besser beschützen könnte als ich. Am 16. Februar dann, ein halbes Jahr, also nachdem Abdurrahman gelähmt wurde, kommt die Nachricht. Er und seine Mutter können ausreisen. Und zwar am nächsten Tag. Liebevoll bürstet die Schwester Abdurrahman nochmal durch die Haare, während die Mutter Nevin ihm auf den Arm hält. Um sie herum nur Trümmer und Zerstörung. Nevin hat gemischte Gefühle zur Ausreise. Ihre anderen 8 Kinder und ihr Mann dürfen nicht ausreisen. Ich bin traurig. Ich weiß, dass Abdurrahman ausreisen und behandelt werden muss. Aber gleichzeitig ist es schwer, meine Familie und Kinder zurückzulassen. Und das alles ist schwer. Wann sie ihre Familie wiedersehen wird, weiß sie noch nicht. Aktuell lässt Israel niemanden über die Grenze zurück in den Gazastreifen. Der Großvater von Abdurrahman will seinen Enkel und seine Tochter einfach nur in Sicherheit wissen und dass der Kleine medizinische Behandlung bekommt. Ich danke der deutschen Regierung und dem deutschen Fernsehen für das Interesse an unseren palästinensischen Kindern. Und dann kommt mitten in der Nacht, nur wenige Stunden vor der geplanten Ausreise, die Nachricht. Es klappt nicht. Die Vorbereitungen für den komplizierten Transfer in Ägypten und die Genehmigungen in Deutschland sind nicht abgeschlossen. Abdurrahman und seine Mutter müssen in Gaza bleiben. Die Hoffnung, nach Deutschland zu kommen, haben sie aufgegeben. Seit Beginn des Krieges haben 2 Kinder aus Gaza eine Einreisegenehmigung nach Deutschland bekommen.
Kommen wir zum Krieg in der Ukraine. Nachdem die EU neue Sanktionen gegen Russland beschlossen hat, unter anderem steht ja dabei die russische Schattenflotte im Visier, nehmen die USA vorerst eine abwartende Haltung ein. Nach dem Telefonat von US-Präsident Trump mit Kreml-Chef Putin warten die USA auf einen Vorschlag aus Moskau für eine Waffenruhe in der Ukraine. In Washington äußerte sich dazu US-Außenminister Rubio. Putin habe gesagt, Russland werde einen Vorschlag unterbreiten, der zu einer Waffenruhe führen werde und damit auch den Weg zu einer breiteren Verhandlung ebnen würde. Und auch, wenn die USA eine abwartende Haltung einnehmen, setzt der ukrainische Präsident Zelensky weiter auf US-Vermittlung. Es ist Amerika, das von Russland gefürchtet wird, und es ist der amerikanische Einfluss, der vielen Menschen das Leben retten kann. So war er in seiner abendlichen Videobotschaft zu hören. Und für weitere Verhandlungen kommt jetzt der Vatikan ins Spiel. US-Präsident Trump hatte ja nach seinem Telefonat mit Putin bereits davon gesprochen, dass ihm der Vatikan als Verhandlungsort vorschwebe. Und nun bestätigte der neue Papst Leo XIV. Seine Bereitschaft, Gastgeber für Verhandlungen zu einer Beendigung des Ukraine-Kriegs zu sein. Als Vermittlerin war dabei die italienische Ministerpräsidentin Meloni tätig, die bei einer Telefonkonferenz am Montag unter anderem mit US-Präsident Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs gebeten wurde, nochmal beim Vatikan nachzufragen. Papst Leo hatte schon zuvor seine grundsätzliche Bereitschaft bekundet. Mehr dazu von unserer Korrespondentin Veronika Wawacek aus Rom.
La pace sia con tutti voi.
Schon bei den ersten Worten des neuen Papstes war spekuliert worden, inwiefern sie programmatisch für sein Handeln sein könnten. Bereits kurz nach seiner Wahl, Anfang Mai, hatte Leo XIV. Angeboten, Gastgeber für eventuelle Friedensgespräche zu sein. Dass der Vatikan tatsächlich einen neutralen Ort für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine bieten könnte, hält der Augsburger Kirchenhistoriker Jörg Ernesti geschichtlich gesehen für ein Novum.
Im Vietnamkrieg hat Paul VI. In den 60er Jahren wohl den Vatikan als Ort für Friedensgespräche angeboten, aber darauf sind die Kriegsparteien damals nicht eingegangen.
Normalerweise würden derartige Gespräche in den betreffenden Ländern stattfinden, so der Professor für Neue Kirchengeschichte. Als Gastgeber habe der Heilige Stuhl, also der Vatikan, bisher nicht fungiert. Diplomatisch eingemischt aber habe man sich in der Geschichte immer wieder, mal mit größerem, mal mit geringerem Erfolg. Der Friedensplan, etwa den Benedikt XV. Im Ersten Weltkrieg vorlegte, wurde beispielsweise von den Kriegsparteien ignoriert. Leo XIII. Dagegen, der Namensvorgänger des heutigen Papstes, habe 11-mal in internationalen Konflikten vermittelt und damit die vatikanische Außenpolitik gegründet, deren wichtigstes Prinzip die Überparteilichkeit sei.
Der Heilige Stuhl schlägt sich nicht auf die eine oder andere Seite und verurteilt von daher auch nicht das Unrecht, das von der einen oder anderen Seite begangen wird, denn dann wäre er als Friedensvermittler raus.
Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.